Christus. Ich starte eine neue Predigtserie. Na, haben wir die PowerPoint schon da? Oder? Und die Serie, da habe ich einen Titel gegeben: Christus ist alles. Christus ist alles. Und es geht um den Kolosserbrief, Paulus' Brief an die Kolosser. Und für diese Predigtserie gehe ich Vers für Vers durch den Kolosserbrief, also so Gott will, und dass ich die Zeit dazu finde, aber ich hoffe es, dass ich wirklich Vers für Vers durchgehen kann. Ich glaube nämlich, dass wir uns gar nicht so weit weg von der Situation der Kolosser befinden. Und die Situation der Kolosser erkläre ich gleich ein bisschen mehr. Paulus ging in seinen Briefen im Neuen Testament oft auf direkte Nöte und Fragen einer bestimmten Gemeinde ein, wenn er denen einen Brief geschrieben hat. Wir wissen, Satan ist aktiv und er versucht, die Gemeinden vom Evangelium abzubringen oder das Evangelium abzuschwächen, damit Menschen nicht die Fülle in Christus erleben. Und heute ist unsere Welt so vernetzt, dass eigentlich alle Nöte und Fragen, mit denen der Satan eine Gemeinde angreift, dass die gleichzeitig oder gleichermaßen auch alle anderen Gemeinden bombardieren und alle Gemeinden versuchen, von Christus fernzuhalten. Also wir Christen sind ja durchs Internet effektiver geworden in der Verkündigung, aber Satan wird ja auch effektiver. Und ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir die Bibel, also Gottes Wort, wirklich gut kennen. Ich habe jetzt mal... hier noch ein bisschen rum. Ich habe mal ein paar Gedanken aus unserer Umwelt. Nach denen musste ich nicht lange suchen, sondern die waren sofort frei zugänglich im Internet oder auch so und sind somit eine echte Gefahr für jede Gemeinde. Zum Beispiel fand ich diese Aussage: Außerdem gehört zu jedem täglichen Magazin ein Horoskop. Ab sofort weisen die Sterne den Zeitungslesern also täglich den Weg. Und das war einfach auf der Website von einer lokalen großen Tageszeitung, die es hier gibt. Oder dann fand ich ein Zitat, und das musste ich frei zitieren, weil ich das nicht direkt zitieren durfte, aus Datenschutzgründen oder so. Und da soll sich niemand jetzt angegriffen fühlen, der aus gesundheitlichen Gründen auf bestimmte Nahrung verzichten muss, okay? Aber ich fand dieses Denken, der Verzicht auf jegliche tierische Nahrung, also das Leben als Veganer entfaltet das komplette Potenzial deines Geistes und du kannst mit gutem Gewissen leben. Das habe ich halt jetzt frei zitiert aus so einem Lifestyle-Blog. Das halte ich für eine große Irrlehre und das ist eine Irrlehre, die Paulus auch in diesem Brief an die Kolosser angreift. Oder noch ein anderer Gedanke. Wenn du es schaffst, am Sonntag wirklich nichts zu tun, was man irgendwie als Arbeit bezeichnen könnte, erreichst du eine bessere Heiligkeit. Das habe ich auch mal betitelt, fieser Gedanke aus unserem Alltag. Genau, jetzt wollen wir mal gemeinsam uns die wichtigsten Fragen stellen, die man sich stellt, wenn man einen Brief liest. Nämlich erstmal, wer ist der Verfasser des Kolosserbriefs? Ne? Peter hat sich auch die Frage gestellt, wer ist der Verfasser? Und wenn man das schon mal nicht beantworten kann, verliert der Brief gleich an Wichtigkeit. Paulus. Paulus ist ein mit besonderer Vollmacht ausgestatteter Verkündiger des Evangeliums. Besondere Vollmacht, seine Briefe wurden als Wort Gottes angenommen. Und zwei Drittel der Briefe, die wir im Neuen Testament finden, die hat Paulus geschrieben. Als er den Brief an die Kolosser schreibt, ist er im Gefängnis bzw. in Hausarrest. Und die meisten Ausleger sind sich eigentlich einig, dass Paulus zu der Zeit als Gefangener in Rom war, als er den Kolosserbrief geschrieben hat, also irgendwann um die Zeit wahrscheinlich 60 bis 62 nach Christus. Paulus ist ein Teamplayer. Für diesen Brief an die Kolosser gibt es einen Mann namens Epaphras, der liefert Informationen. Timotheus hilft beim Verfassen und Tychikus überbringt den Brief. Es war also keine One-Man-Show von Paulus, diesen Brief an die Kolosser zu schreiben. Paulus kennt die Gemeinde in Kolossä und Laodicea nicht. Er hat sie noch nie besucht. Paulus hat in Ephesus 3 Jahre lang alles über Gott und Jesus gelehrt, also das Evangelium und die Grundlagen des Glaubens in Ephesus. Jetzt habe ich hier mal so eine Karte, da oben sehen wir die heutige Türkei und daneben so Griechenland, ne, Zypern hier unten und hier unten noch so Israel, dass man es ungefähr einordnen kann, also das Mittelmeer. Und diese Stadt Denizli in der heutigen Türkei, da in Denizli und rechts davon, da liegen Kolossä und Laodicea. Laodicea ist eine andere Gemeinde, die auch in diesem Brief erwähnt wird und an die der Brief auch gerichtet war. Und ungefähr wo Denizli ist, war Laodicea und so 20 Kilometer rechts davon ungefähr Kolossä. Und hier drüben ist Ephesus, wo Paulus gelehrt hat für 3 Jahre. Er war also nie in Kolossä, aber er war in Ephesus. Und dazwischen sind so 180 Kilometer, also ungefähr eine Woche zu Fuß. Dann haben wir eben diese wichtige Person Epaphras. Epaphras ist ein Mann aus der Region rund um Kolossä oder aus Kolossä selbst, wahrscheinlich sogar aus der Stadt. Und er war in Ephesus und er hat dort von Paulus das Evangelium gehört. Und dann ging er zurück in seine Heimat und erzählte dort von Jesus. Also Epaphras aus Kolossä hört das Evangelium in Ephesus, kehrt zurück nach Kolossä in seine eigene Heimat, da wo er herkommt, und erzählt dort das Evangelium von Jesus Christus und die Gemeinde der Kolosser entsteht. Und die Gemeinde in Kolossä sind ja Menschen aus Kolossä, die hörten das Evangelium von Epaphras, die hörten, dass Gott sie annimmt, wenn sie an Jesus glauben. Viele Menschen kamen zum Glauben und bekamen den Heiligen Geist, der seine Gemeinde weiterbaut, und sie wurden eine reifende Gemeinde. Also eine Gemeinde, die immer weiter wächst. Diesen Begriff reifende Gemeinde, den haben wir bei uns an der Missionsschule gelernt, weil das Ziel der Mission ist, immer eine reifende Gemeinde zu gründen, weil wir sagen, eine ganz reife Gemeinde, wo alles richtig läuft, gibt es nicht. Aber es gibt reifende Gemeinden, wo man merkt, die Menschen, die suchen im Wort Gottes nach Antworten und die streben wirklich danach, wirklich Gott kennenzulernen, in ihm nachzufolgen. Ja, und ihr Lehrer aus unterschiedlichen Richtungen bedrohten die Gemeinde mit einem Jesus plus oder Jesus und Evangelium. Da waren einmal die Gnostiker. Der Ursprung der Gnostiker liegt in der orientalischen Mystik und der griechischen Philosophie. Das klingt also schon mal direkt total abgedreht. Sie behaupten, dass man eine höhere oder tiefere Erkenntnis Gottes erlangen kann, indem man viel fastet und seinen Körper Entbehrungen aller Art aussetzt. Grob gesagt, indem man seinen Körper nicht ausruht und pflegt, sondern indem man ihn züchtigt und quält. Und dadurch soll der Geist angeblich offen werden, um sogar mit Engeln zu kommunizieren. Aus Christus allein wird also Christus und Erkenntnis für Eingeweihte, Strenge gegenüber dem eigenen Körper, Christus und die Engel als Vermittler zwischen Gott und den Menschen oder grob gesagt Christus und Erkenntnis durch Askese, also durch dieses Nicht-Schonen des eigenen Körpers. Andere Irrlehrer, die die Gemeinde angreifen, sind gesetzliche Juden. Sie behaupten, der Glaube an Jesus reicht nicht aus. Lass mich ein bisschen Kabelvorsprung hier holen. Sie behaupten, der Glaube an Jesus reicht nicht aus, um ein voll angenommenes Kind Gottes zu sein, sondern man muss die jüdischen Gesetze halten, also den Sabbat, Speisegebote, Beschneidung, um Gott zu gefallen. Und dadurch wird dann angeblich eine tiefere und heiligere Beziehung mit Gott angestrebt. Allerdings handelt es sich bei so einer Lehre in Wahrheit nicht um eine Beziehung. Es gibt keine tiefere Beziehung zu Gott, in der der Mensch ein freies Kind ist, sondern es handelt sich um ein System, in dem der Mensch ein Sklave ist. Und aus Christus allein wird Christus und das Gesetz oder Heiligung durch Gesetze. Und die dritte Gruppe sind einfach alte volkstümliche Traditionalisten oder auch Animisten genannt, und die gibt es überall auf der Welt. Und so gab es die auch in Kolossä. Also Leute, die an alte Überlieferungen über Geister oder lokale Gottheiten glauben und denken, dass man bestimmte Rituale einhalten muss, um mit der Umgebung im Einklang zu leben. Also die sagen dann, die Stadt, die Gewässer, die Felder und so weiter, die florieren nur, wenn man sich an gewisse Dinge hält. Und wir kennen das auch aus Deutschland, auch aus Preußisch-Oldendorf, aus Espelkamp und sonst wo, Aberglaube. Wir nennen das heute Aberglaube, und da gibt es die Sachen, dreimal auf Holz klopfen, dass man mit dem richtigen Fuß zuerst aufsteht, nicht unter der Leiter durchgehen und so weiter. Und diese Dinge sind oft so sehr in die Gesellschaft eingebrannt, sodass ein neubekehrter Christ es gar nicht merkt, sondern sich in seinem Leben dann ein sogenannter Synkretismus breitmacht, also eine Vermischung von mehreren Ideen. Und so jemand versteht, Christus ist alles für mich, alles habe ich nur in Christus, der versteht das, aber im Alltag wird dann doch manchmal Christus und der Aberglaube gelebt, ohne es vielleicht wirklich zu merken. Jedenfalls diese Irrlehren halten Einzug in die Gemeinde in Kolossee. Und Epaphras, der ja der Gründer und auch Mitglied in der Gemeinde in Kolossee ist, der geht zu Paulus ins Gefängnis und berichtet Paulus davon. Und deswegen wird dann der Brief geschrieben. Paulus reagiert auf den Bericht über die verschiedenen Irrlehren, indem er über Jesus Christus spricht. Denn Christus ist alles. Er geht gar nicht so detailliert auf diese ganzen Irrlehren ein, sondern er führt ihnen vor Augen, was sie in Christus haben, damit sie verstehen, dass sie den Rest gar nicht brauchen. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen und der Bruder Timotheus an die Geschwister in Kolossee, euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Christus verbunden seid und zu Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Paulus ist ein Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen. Was ist die besondere Stellung eines Apostels? In Apostelgeschichte 2, Vers 42 lesen wir, dass die ersten Christen immer beständig in der Lehre der Apostel blieben. Und das waren zunächst die 12 Jünger Jesu, die dann Apostel wurden, und Paulus durch eine Nachberufung von Jesus persönlich. Sie waren von Beginn an die Lehrer der Gemeinde, die oberste Autorität. Und schon als Jesus auf der Erde war, hat er einige Jünger immer wieder mit besonderer Vollmacht ausgesandt, um zu verkündigen, dass das Reich Gottes gekommen ist. Zum Beispiel in Matthäus 10, Vers 40 sagt er zu seinen Jüngern: Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Oder in Lukas 10, Vers 16: Wer auf euch hört, hört auf mich. Und wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Wer mich aber ablehnt, lehnt den ab, der mich gesandt hat. Es zeigt also, dass Jesus wirklich Menschen eine Autorität, wirklich in Gottes Namen zu sprechen, übertragen hat. Und Paulus war nicht ein Apostel nach seinem eigenen Willen. Er wurde von Gott berufen, als er Christen selbst verfolgte. Er hat eine sehr aufregende Begegnung mit Jesus gehabt und danach wird sein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Es war definitiv Gottes Plan und Gottes Wille, dass Paulus Briefe in der Bibel geschrieben hat. Mit der Autorität von Gott, seine Briefe von Paulus gelten heute als Gottes Wort. Und Paulus hat sich aber nicht hingestellt und gesagt: Schaut mich an, ich bin so wichtig. Er sagt: Ich bin ein Bote Gottes, weil er das wollte, weil Gott das wollte. Und was ich vorher war, ist mir einfach unwichtig. Es ist mir egal, wer ich bin und was ich war. Ich verkündige einfach nur Gottes Botschaft und es geht hier um Gott. Und das ist, was er herausstellen will. Er will nicht herausstellen, dass er so wichtig ist, weil er ein Apostel ist. Er will herausstellen, es geht um Gottes Botschaft, Leute, nicht um mich. Wenn wir uns überlegen, dass die Gemeinde damals noch nicht das Neue Testament hatte, so wie wir es jetzt haben, war es auch sehr wichtig für die Kolosser zu hören und zu verstehen, dass Paulus ein von Gott bestätigter Apostel ist. Die Kolosser haben das Evangelium bis dahin ja nur von Epaphras gehört. Und das ist ja heute auch noch so. Gläubige Christen erklären jemandem das Evangelium und dadurch kommen Menschen zum Glauben an Jesus. Und bis dahin haben sie vielleicht nur dieses Zeugnis von einem gläubigen Menschen gehört. Aber dann fangen sie an, die Bibel zu lesen. Wir ermutigen ja jeden Christen, wirklich seine Bibel zu lesen. Wir halten das für sehr wichtig, dass jeder die Bibel liest, um geistlich zu wachsen und ein mündiger, ein erwachsener Christ zu werden. Und zur Bibel gehören auch die Briefe von Paulus. Also wir haben ja auch diese Lehre, wir haben diese Lehre dieser ursprünglich bevollmächtigten Apostel. Und wir wissen das, wir vertrauen darauf, dass das Gottes Wort ist Und so schreibt Paulus, hey, ich bin nach Gottes Plan und Willen berufen, damit die Kolosser wissen, okay, das hier ist Gottes Wort, was wir brauchen, um geistlich zu wachsen und zu reifen. Genau, also das war für die Gemeinde von wirklich besonderer Bedeutung, das zu erfahren, dass er ein Apostel ist, der Gottes Wort verkündigt. Dann ist interessant, in dem Einstieg, Paulus redet über den Bruder Timotheus, er redet über Geschwister, Leute, die verbunden sind, zugehören und über einen gemeinsamen Vater. Also Paulus macht deutlich, wie er sich in der Beziehung zu Christen sieht, sogar Christen, die noch nicht mal einen Apostel getroffen haben, also noch nicht von den Aposteln unterwiesen wurden. Er sagt, sie sind Geschwister. Wir sind eins durch Jesus. Wir sind durch Jesus verbunden. Wer an Jesus glaubt und ihm allein zu seiner Errettung vertraut, der gehört dazu. Paulus hat das selbst bei seiner Bekehrung auch so erlebt. Damals hieß er noch Saul. Sein Name wurde dann später geändert. Und damals kam, nachdem er sich bekehrt hat, ein Mann namens Ananias zu ihm. Und dieser Mann Ananias wurde von Gott zu ihm geschickt und er hatte total Angst, weil bis dahin war Paulus ein Verfolger der Christen. Und dieser Mann kommt zu ihm hin und begrüßt ihn mit den Worten, lieber Bruder Saul, durch den Glauben an Jesus werden Feinde zu Brüdern. Paulus, der die Christen verfolgte, ist jetzt einer von ihnen, ein Bruder unter Brüdern. Und er zeigt, dass er nicht über irgendwem steht, sondern dass er einfach nur ein Bruder von den ganzen Geschwistern in Kolossä ist. Und die Gegend um Kolossä, die war berühmt und reich durch so eine besonders intensive schwarze Wolle. Damit haben die viel gehandelt. Aber ich finde es interessant, dass die Kolosser jetzt nicht aufgrund ihres lukrativen Geschäftes und des Gewinns, den sie miteinander machen, verbunden sind, sondern durch den Glauben. Wir Menschen suchen uns unsere Freunde normalerweise selbst aus. Weil es gibt Leute, die man trifft, mit denen ist man auf einer Wellenlänge und mit anderen nicht so. Und das ist, glaube ich, auch in der Gemeinde so. Aber gemeinsam zu beten mit den Geschwistern, Sorgen zu teilen, Lasten zu tragen und Gott kennenzulernen, das schafft zwischen Glaubensgeschwistern eine besondere Verbindung, die anders ist als Freundschaft in der Welt, wo man einfach nur auf einer Wellenlänge ist. Und Paulus erinnert die Kolosser an diese einfache Wahrheit und zeigt, dass er auch er als Apostel nicht über ihnen steht, sondern dass er zwar eine besondere Aufgabe auszuführen hat, aber ansonsten genauso ist wie sie. Und Paulus wünscht in diesem Einstieg hier Gnade und Frieden von Gott. In einem anderen Brief beschreibt er diesen Frieden einmal, diesen Frieden, der von Gott kommt, als der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, also höher als alles, was wir als Menschen begreifen können. Also ein echter Friede, der nur von Gott gegeben werden kann. Paulus wünscht ihnen nicht einfach nur gesellschaftlichen und sozialen Frieden in den äußeren Umständen, auch wenn er widerspricht ihm nicht, aber er wünscht sich nicht das, sondern er wünscht ihnen diesen echten, tiefen inneren Frieden, den nur Gott schenken kann. Und dabei ist interessant, dass auch die Gnade von Gott geschenkt ist und auch der Friede von Gott geschenkt ist. Also dadurch, dass wir erkennen, dass Gott gnädig zu uns ist und dass wir seine Kinder sein dürfen, dadurch bekommen wir ja diesen tiefen Frieden. Und das ist einfach alles von Gott geschenkt, die Gnade und der Frieden von Gott. Und wir Menschen können das ja nur als Geschenk annehmen. Und wie bekommen wir dieses Geschenk? Indem wir vertrauen, dass Jesus genug für uns ist, dass er für unsere Schuld und Sünde bezahlt und dass er der Weg zum Vater ist. Und auch an diese einfache Wahrheit erinnert Paulus hier in dieser Einleitung. Und dann geht es weiter in den Versen 3 und 4. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, für euch. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Paulus betet also regelmäßig mit denen, die bei ihm sind, für eine Gemeinde, die er noch nie besucht hat und wo er niemanden kennt, außer den Gemeindegründer. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, da habe ich da kurz drüber gelesen und dachte, ja cool, ich mache hier einen kurzen Kommentar, es macht Sinn, für andere Christen und Gemeinden zu beten. Und dann ist mir aufgefallen, wir haben als Gemeinde in Espelkamp auch schon eine Gemeinde gegründet, und zwar hier in Preußisch-Oldendorf, diese Gemeinde. Und vielleicht kennen gar nicht alle, die hier zum Gottesdienst gehen, unsere Geschwister in Espelkamp. Aber ihr dürft für sie beten, weil wir durch Jesus miteinander verbunden sind. Es ist ja, seitdem die Gemeinde hier gegründet wurde, sind hier einige Leute dazugekommen. Es sind in Espelkamp einige Leute dazugekommen und viele kennen sich nicht. Aber man darf füreinander beten. Und dann habe ich noch weiter gedacht, ihr wisst ja, dass meine Frau und ich in die Mission gehen wollen und wir wollen auch eine Gemeinde gründen unter Unerreichten, also Leute, die wirklich abgeschieden im Dschungel irgendwo leben und noch nie von Jesus gehört haben oder jedenfalls nicht das wahre Evangelium gehört haben, vielleicht nur eine religiöse Kirche irgendwo gestiftet wurde, aber sie haben noch nie wirklich das Evangelium gehört und da gibt es keine lebendige Gemeinde. Und das ist auch ein Gemeindegründungsprojekt und da können wir euch auch einfach jetzt schon bitten, mit dafür zu beten, für diese Gemeinde, die dort entstehen wird. Dann könnt ihr quasi auch ein Teil sein von dieser Gemeindegründung. Meine Frau und ich, wir wollen ja nicht einfach nur so rausgehen und dann sagen alle, das sind die Jottas, die sind gegangen und die gründen eine Gemeinde, sondern wir wünschen uns, dass wir alle als Gemeinde, auch ihr als Tochtergemeinde von Espelkamp, die ja unsere sendende Gemeinde wird, dass wir alle gemeinsam verstehen, dass wir alle gemeinsam diese Gemeinde gründen vor Ort. So wie Paulus, der diese Gemeinde nicht kennt, trotzdem Menschen um sich herum versammelt und für die betet. So können wir einfach auch immer wieder als Versammlung beten. Das ist der einfachste und praktischste Schritt, um in der Mission involviert zu sein. Und Paulus hat, wie gesagt, nicht alleine gebetet, sondern immer einfach mit denen, die um ihn herum sind. Um klarzumachen, hey Leute, so Gemeindegründung ist nie eine One-Man-Show, sondern es ist Gemeinde, die Gemeinde gründet. Und Paulus dankt jedes Mal, wenn er für die Gemeinde betet. Und diese Dankbarkeit ist eine Folge davon, dass Gott wirkt und dass er davon hört und dass er dieses Wirken erlebt. Also er war nicht persönlich da, aber er hat das erlebt in Epaphras. Paulus betet immer wieder für die Gemeinde und dankt dafür. Und ich finde es einfach kurz wichtig zu erklären, Dankgebete sind eine natürliche Folge davon, dass man Gott und sein Wirken im eigenen Leben oder im Leben anderer sieht. Wer mit Gott lebt, in einer engen Beziehung mit ihm, den erkennt man oft daran, dass er vor Dankbarkeit übersprudelt. Ich glaube nicht, dass der Dank etwas ist, was Gott uns aufträgt, und sagt, ihr müsst immer dankbar sein, ihr müsst immer für alles danken, auch wenn es euch total doof geht, sondern ich glaube, es soll uns eher helfen zu verstehen, es ist normal für einen Christen immer dankbar zu sein. Und wenn wir es nicht sind, dann liegt es vielleicht daran, dass unsere Beziehung zu Jesus gestört ist, dass vielleicht Sünde in unserem Leben ist, die wir nicht bereinigen und dass deswegen unsere Beziehung gestört ist und wir nicht diese Dankbarkeit empfinden können. Aber die Gemeinde in Kolossee hatte offensichtlich einen lebendigen Glauben an Jesus Christus, eine lebendige Beziehung mit ihm. Das heißt, sie haben nicht in einem Religionssystem gelebt, in dem sie einige Regeln befolgen und sich dadurch Christen nennen dürfen. Nein, sie haben eine Beziehung zu Gott als Kinder Gottes. Und ich glaube, in dieser Beziehung ist es eben anders, als dass man ein Regelwerk befolgt, nach dem man leben kann, sondern man führt diese lebendige Beziehung, man bekommt den Heiligen Geist und der führt uns im Alltag. Der zeigt uns, was gut ist und was richtig zu tun ist. Ich fand es neulich so spannend, wie ich in Psalm 5 gelesen habe, wie David dieses Prinzip schon beschreibt. In Psalm 5, Vers 4 heißt es, Herr, in aller Frühe bringe ich mein Gebet wie ein Opfer vor dich und warte sehnsüchtig auf deine Antwort. Und wenn er sagt, dass er in aller Frühe vor Gott kommt, um zu ihm zu beten, dann will er nicht sagen, Leute, ihr müsst alle so früh wie möglich aufstehen und beten. Er hat gesagt, ich habe diese Sehnsucht danach. Das ist einfach nur das Erste, was ich tun will, wann immer ich aufstehe. Ob das jetzt um 10 ist oder um 6, ist völlig egal. Aber das ist meine Sehnsucht, dass ich gar nicht erst versuche, irgendwie allein durch irgendeinen Tag zu gehen, sondern ich will einfach Gott fragen. Ich will mit Gott reden und will eine Antwort von ihm bekommen. Was ist dran? Was ist für mich dran zu tun? Und dann sagt er in Vers 8, nachdem er Menschen beschreibt, die völlig in der Sünde leben und völlig gottlos leben und die dürfen nicht zu Gott kommen, und dann sagt er, ich aber darf zu deinem Haus kommen, weil Nicht, dann sagt er nicht, weil ich deine Gesetze halte, sondern weil du mir deine reiche Gnade schenkst. Ich darf mich niederwerfen vor deinem Heiligtum und dich in Ehrfurcht anbeten. Herr, erweise mir deine Treue und leite mich auf dem richtigen Weg. Tu es meinen Feinden zum Trotz. Bahne mir den Weg, den du mich führen willst. Und ich glaube, das ist die lebendige Beziehung, die wir mit Gott haben können. Dass wir einfach mit ihm reden, dass wir ihn anflehen. Herr, führe mich. Ich komme gar nicht klar. Warum ist diese Sünde in meinem Leben? Warum macht mir das so eine Freude? Warum kann ich nicht damit aufhören? Warum fühle ich mich da hingezogen? Einfach Gott das hinschreien und sagen, führe mich, bitte leite mich hier raus. Und ich glaube, da will Gott uns wirklich helfen. Wenn wir versuchen, es vor ihm zu verbergen, weil wir denken, wir dürfen es nicht, das hilft nicht, dann kommen wir auch nicht davon frei. Das ist, wo der Satan uns haben will. Der zieht uns weg in die dunkle Ecke, wo wir unsere Sünde verbergen wollen. Wir sollen sie ans Licht bringen und einfach zu Gott rufen und Herr, ich will durch deine Gnade einfach leben, hilf mir bitte. Und so wird er uns verändern. Und eine Sache, die Gott seinen gläubigen Kindern auch immer wieder klar macht, glaube ich, wenn sie darum bitten, dass er sie führt, ist, dass er ihnen klar macht, dass wir einander lieben sollen. Und Jesus hat das schon deutlich gemacht, dass die Liebe untereinander das wichtigste Erkennungsmerkmal von Christen sein soll. Er hat gesagt, das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Und bei den Kolossern scheint es der Fall zu sein, dass sie wirklich sich eine echte Liebe entgegenbringen. Und er dankt Gott dafür. Und er begründet auch ein bisschen, woher das kommt. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Also der Ausblick auf die Ewigkeit bei Gott, der spornt die Kolosser an, einander zu lieben. Und da kann man sich auch fragen, okay, wie hängt das denn zusammen? Warum spornt der Ausblick auf die Ewigkeit bei Gott, mich hier im Alltag an, meinen Nächsten zu lieben? Und eigentlich ist das ganz einfach. Wenn ich weiß, dass mein wahres Erbe nicht hier auf der Erde auf mich wartet, sondern im Himmel, in der Ewigkeit bei Gott, dann kann ich selbstloser leben und habe mehr Kapazität, andere zu lieben, weil ich nicht permanent damit beschäftigt bin, mich darum zu kümmern, dass ich mein Recht, dass ich mein Erbe hier auf der Erde bekomme. Wenn ich weiß, ich werde alles im Himmel wieder bekommen. Wenn wir das Gleichnis vom barmherzigen Samariter nehmen, da gehen zwei Leute einfach vorbei an ihm und die kannten das Gesetz. Das war ein Gesetzeslehrer, ein Priester. Der kannte das Gesetz, der wusste ganz genau, er muss den Menschen lieben und ihm Liebe erweisen. Er kannte das Gesetz, aber das Gesetz zu kennen hat ihm nicht geholfen. Es hat ihm nicht geholfen. Und der andere, der ist hingegangen und er hat einfach diese Liebe an ihm geübt, weil er erkannt hat, dass Gott sein Vater ist und ihn liebt. Und er hat gewusst, dass er in der Ewigkeit einen Lohn bei Gott haben wird. Und nicht hier auf der Erde. So, wenn ich jetzt denke, so da liegt einer, der braucht meine Hilfe, aber ich bin eigentlich auf dem Weg zu einem wichtigen Geschäft, was ich machen will, da kann ich jetzt eine Menge Geld verdienen, das will ich nicht verpassen. Was bringt mir dieses Geld am Ende meines Lebens, wenn ich ins Grab gehe? Aber was bringt es diesen Menschen, wenn ich ihm geholfen habe? Und was werde ich dafür für einen Lohn bei Gott in der Ewigkeit behalten? Und bei dem Ganzen ist es wichtig, wie Paulus in Vers 8 später herausstellt, also redet über Epaphras und dann sagt er, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt. Wir dürfen das nie vergessen, dass es Gottes Geist ist, der die Liebe in uns wirkt. Liebe ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und lasst uns bitte nie so vermessen sein, zu denken, wir könnten unseren Nächsten ehrlich und aufrichtig selbstlos lieben. Wenn wir 1. Korinther 13 lesen, und das wirklich durchgehen, was ist die Liebe alles? Langmütig und freundlich, sucht nicht ihren eigenen Vorteil und so weiter. Ich glaube nicht, dass dieses Kapitel geschrieben wurde, um uns eine Anleitung zu geben, an die wir uns ganz einfach halten können, sondern das wurde uns gegeben, um zu spiegeln, dass wir so nicht sein können, dass Gott so ist und wir so nicht sein können, sondern dass wir seine Hilfe brauchen und dass der Heilige Geist das in uns wirken möchte. Gott kann das in uns wirken. Keiner von uns kann das aus sich selbst heraus. Und Paulus schreibt denen das auch, vielleicht als Erinnerung, ne? Es ist der Geist Gottes, der das in euch wirkt. Wenn ihr in der Liebe lebt, weil ihr eine gute Beziehung zu Gott habt, dann denkt nicht, dass ihr jetzt so weit seid, ohne Gott weitermachen zu können, sondern bleibt in Gott, bleibt in der engen Beziehung mit ihm, dann wird er das auch weiter in euch wirken. Und in den Versen dazwischen gibt es noch so einen kleinen Abschnitt über Epaphras, den ich noch sehr interessant finde, so ein bisschen über die Person von Epaphras. Also angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört, seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium zu euch gekommen ist. Und genauso wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch. Seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündet wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Euer Lehrer in all diesen Dingen war Epaphras, unser geliebter Mitarbeiter und ein treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt. Dieser Epaphras, der setzt sich mit ganzer Kraft für die Kolosser ein. Und wieso tut er das? Weil er überzeugt ist, dass es das Richtige ist, offensichtlich. Er hat sein ganzes Leben in den Dienst der Verkündigung des Evangeliums gestellt. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Der Heilige Geist ist wirksam und mächtig. Und doch ist es so, dass Gott Menschen gebraucht, um das Evangelium weiterzutragen. Jesus hat seine Jünger doch so verabschiedet. Er hat ihnen gesagt, ihr sollt hingehen bis in die entferntesten Winkel der Erde und das Evangelium verkündigen. Und wir als Christen, wir dürfen wissen, dass es nicht von uns als Person, als Mensch abhängig ist, sondern vom Geist Gottes. Aber der Geist Gottes wohnt in uns und er möchte durch uns wirken. Wir dürfen unsere eigenen Wünsche hinten anstellen. Wir dürfen auf mögliche Errungenschaften im Leben verzichten. Sachen, die wir noch erreichen wollen, hier auf der Erde. Weil wir denken, sie stehen uns vielleicht zu oder wir wollen das für uns als Erbe haben. Wir dürfen darauf verzichten und stattdessen für das Reich Gottes arbeiten und wir dürfen uns auch abmühen dafür. Und das Gute dabei ist eben, dass wenn wir uns so für Gottes Reich einsetzen, glaube ich, dass wir da mehr und mehr erkennen, dass es dann eben Gott ist, der durch uns wirkt. Wenn wir mal versuchen, aus eigener Kraft die Dinge zu stemmen, die Gemeindearbeit und so, merken wir schnell, das klappt nicht, wir kommen nicht weit. Aber wenn Gott durch uns wirkt, dann lernen wir ihn dadurch auch besser kennen, wenn wir das mehr und mehr verstehen. Und ich glaube, das ist die wahre Erfüllung für unser Leben. Ich glaube, das ist die wahre Erfüllung für unser Leben, dass wir Gott so kennenlernen. Und das ist mehr wert als beispielsweise, und jetzt darf sich keiner angegriffen fühlen, beispielsweise die Erfahrung eines Luxusurlaubs. Das ist natürlich auch nicht prinzipiell abzulehnen und alles hat seine Zeit. Und ich glaube, Gott gebraucht oft auch mal so einen richtigen Hotelurlaub oder was weiß ich für einen Urlaub. Er gebraucht das oft auch, um uns einfach aufzufrischen oder uns auch fit zu machen. Und manchmal öffnen wir uns dadurch auch geistig wieder mehr für ihn, wenn wir uns da einmal ausruhen, wenn wir müde sind. Aber wenn ihr euch mal am Ende irgendwie eines Urlaubs leer fühlt, dann überlegt doch mal, ob vielleicht nächstes Mal ein Missionseinsatz dran ist. Einfach mal so als Gedanke, weil in der Welt wird einem das ja immer so angeworben. Ne? Du brauchst nur diesen Urlaub jetzt und mit diesem gemütlichen Auto musst du dahin fahren und dann geht es dir gut. Dann wirst du schon ein richtig zufriedener, entspannter Mensch sein. Das glaube ich nicht unbedingt so. Ich hatte einmal, ich weiß nicht, viele von euch kennen wahrscheinlich Peter Quiring gar nicht mehr oder doch vielleicht schon noch. Der war in unserer Gemeinde und ist letztes Jahr verstorben, aber er hatte mir mal erzählt, der hat früher bei der Telekom gearbeitet und dann hatte er eine Woche Urlaub und ein paar Kollegen auch und er ist irgendwie direkt am ersten Tag auf so ein evangelistisches Chorprojekt mitgefahren und dann am letzten Tag wiedergekommen. Und dann, oder ich weiß nicht, ob es direkt evangelistisch war, auf jeden Fall ein christliches Chorprojekt, wo sie in Gemeinden dann aufgetreten sind und so und da kamen sicherlich viele Leute auch hin, die Gott nicht kannten. Und dann kam er zurück zur Arbeit, er hat dann sehr wenig geschlafen in dieser ganzen Woche, kam zurück zur Arbeit und alle seine Kollegen sagen zu ihm, Peter, warum strahlst du so, warum siehst du so erholt aus? Bitte gib uns die Adresse von dem Ort, wo du im Urlaub warst. Wir wollen auch so erholt aus dem Urlaub wiederkommen. Keiner von denen war so glücklich, keiner war so erholt. Das hat er mir mal erzählt, als ich jung war und dann habe ich verstanden, so ja, es ist klar, Gott erfüllt einen, wenn man sich für ihn einsetzt, wenn man ihn besser kennenlernt. Und das, manchmal ist das eine dran und manchmal das andere. Aber jedenfalls kann das eine auch dran sein. Und interessant an Epaphras eben ist, dass er sich total abgemüht hat. Und er hat einfach gearbeitet für diese Gemeinde in Kolossee. Und sie ist quasi sein Lebenswerk, obwohl sie natürlich in Wahrheit das Werk des Heiligen Geistes ist. Aber Epaphras ist der Mensch, durch den das geschehen ist, durch den Gott gewirkt hat. Und trotzdem geht dieser Epaphras, wo Probleme in seiner Gemeinde auftauchen, und lässt andere Christen in seine Arbeit hineinwirken. Also er ist quasi der wahrscheinlich der Gemeindeleiter auch, ja, der sie gegründet hat. Und jetzt kommen ihr Lehrer. Und jetzt wäre doch der Moment für Epaphras, um groß aufzutreten, als der die Gemeinde wieder in die richtige Spur bringt. Und alle Ehre Epaphras, der uns vor diesen Irrlehrern bewahrt hat. Nein, er geht und er lässt Paulus diesen Brief an die Kolosser schreiben. Paulus hat ja diesen Brief geschrieben und den Namen Epaphras kennt man fast nicht, außer wenn man diese Verse mal aufmerksam liest. Aber Epaphras versteht das Prinzip, dass Gott Menschen benutzt, um Gemeinde zu bauen, dass es aber im Endeffekt der Heilige Geist ist, der die Frucht wirkt. Und so kann er einfach so Paulus einen Anteil haben lassen am Aufbau dieser Gemeinde, weil es ihm egal ist, ob der Heilige Geist durch ihn selbst wirkt oder durch Paulus. Solange sich nur Menschen in den Dienst Gottes stellen und den Heiligen Geist durch sie wirken lassen, bin ich es selbst oder ist es mein Bruder, das ist egal. Nur wenn ich sehe, dass keiner meiner Brüder geht, dann will ich es machen. Wenn ich die enge Beziehung zu Jesus habe, dann gehe ich voran, dann mache ich das. Es spricht auch nichts dagegen. Christus ist alles. Paulus hat in dieser Eröffnung seines Briefes ja an die Grundlagen der Gemeinde erinnert und Grundlagen des Evangeliums. Die Gemeinde ist nicht das Werk von Menschen, aber Gott gebraucht doch Menschen. Und der Glaube ist eine Beziehung, ein lebendiger Glaube und kein System. Und Gott wirkt in uns die Liebe, er wirkt in uns Frieden, tiefen, echten Frieden. Gott wirkt auch in uns die Dankbarkeit. Es sind nicht Sachen, die wir als Christen verpflichtet sind zu empfinden. Wir müssen nicht morgens aufstehen und Liebe, Frieden und Dankbarkeit empfinden. Wir müssen Gott kennenlernen und er schenkt uns diese Sachen. Und alle Christen sind Geschwister als Kinder Gottes. Das sind so die Hauptpunkte, die ich so herausgearbeitet habe in dieser Einleitung oder aus dieser Einleitung von dem Brief an die Kolosser. Genau, ich freue mich drauf, wenn ich wiederkommen kann und weitermachen kann mit den nächsten Versen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ihr konntet was mitnehmen und wurdet gesegnet durch diese Predigt, vielleicht durch den ein oder anderen Gedanken.